Schön, da zu sein. Ich habe gehört, was die einen von euch schon alles an Sport gemacht haben. Unglaublich. Also ich habe heute auch Sport gemacht. Ich bin um den See herumgelaufen, da in Davos. Und bin ein bisschen verschwitzt von dort. Ich meine, immerhin. Ja, es ist schön, da in Davos zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Das ist immer eine grosse Freude. Dürfen auch mit euch zusammen Lobpreis machen. Ich habe heute etwas Spezielles vor. Ich habe eigentlich eine Predigt vorbereitet. Die habe ich auch, soll ich sagen, so vorbereitet. Das ist eigentlich wie eine Einführung dann in das Wochenende, wo ich dann mitkomme und dann dort darf euch als Referent dienen. Und das wäre sozusagen wie eine Einführung. Und ich habe das alles ein bisschen vorbereitet und das schon gekürzt. Und jetzt, so wie im Lobpreis, dachte ich, ich muss glaube ich, noch mehr kürzen. Aber kommt, glaube ich, schon gut, hoffentlich. Auf Gott hören. Also ich habe wirklich etwas vor mit euch zusammen. Und ich tue zuerst mal beten. Vater im Himmel, im Namen von Jesus, sagen wir dir Danke, dass wir den Lobpreis dir entgegenbringen, Vater im Himmel, als dem, wo alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Und wir sind heute Abend da und Herr Jesus, du bist mitten unter uns und wir bitten dich, dass du durch den Geist Gottes jetzt zu uns redest und dass du uns dein Wort aufschlüsseln tust, dass wir dein Wort verstehen, dass dein Geist Gottes uns dein Wort erklären tut. Amen. Amen. Auf Gott hören. Höre auf deine natürliche Gottesstimme. Da kommen wir vielleicht gar nicht so wahnsinnig dazu, aber wir fangen an mit Gottes mächtige Stimme in der Bibel. Und zwar mit den 10 Geboten, die Geschichte geprägt haben. Wir lesen von den 10 Geboten im Alten Testament, im 2. Mose 20 und im 5. Mose 5. Und die 10 Gebote heisst eigentlich wörtlich in der Bibel 10 Worte. Und das ist da die Bibelstelle, wo eben steht 10 Worte wörtlich. Und die sind auf 2 Tafeln geschrieben worden. Sind das recht viele Worte? Ich komme nicht ganz aus, wie die auf 2 Tafeln steinernen Tafelplatz gekommen sind. Das müssen das recht grosse Tafeln gewesen sein. Und dass 2 Tafeln sind, das steht da überall da. 2. Mose und 5. Mose. Also so 2 Tafeln. Ich tue die so einteilen. Auf der linken Tafel 4 Gebote und auf der rechten dann die restlichen. Und dann kommen wir schon zu der ersten Frage. Ist die Zählung der 10 Gebote klar? Ist die klar? Da könnte man meinen, ja, natürlich, oder? Umsonst heisst es nicht 10 Gebote. Aber es ist tatsächlich ganz so einfach. Es gibt verschiedene Traditionen. Und ich halte mich an die jüdische Tradition, wie ich die 10 Gebote darstellen tue. Und das tue ich da gerade zeigen. Und wir fangen an mit dem ersten, eben nicht Gebot, sondern mit dem ersten Wort. Und interessanterweise fangen die 10 Gebote, also das, was der Mose da vom Berg runtergebracht hat, der war irgendwie auch echt Sportler irgendwie. Das war Fleisch auf dem Berg oben gewesen und mit so 2 Steintafeln runtergekommen. Also das, was er von Gott empfangen hat, als erstes Wort ist, ich bin der Herr, dein Gott. Der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Heißt etwas in dir abgeht, wenn man sagt, 10 Gebote? Denke wahrscheinlich, ja, das wird heißen, du sollst und du darfst nicht und du musst. Oder irgendwie vielleicht so etwas. Aber die 10 Gebote fangen tatsächlich so an, dass Gott zum Volk Israel sagt, hey, ich habe dich aus dem Sklavenhaus befreit. Also die 10 Gebote fangen mit Erlösung an. Und so fällt auch das Neue Testament an. Der Jesus sagt in der Bergpredigt, meint nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und die richtige Erlösung, die volle Erlösung, die hat Jesus gebracht. Er hat uns aus dem Sklavenhaus von der Sünde befreit. Aus dem Sklavenhaus von deinem eigenen Egoismus. Weil das ist die Macht der Sünde. Der eigene Egoismus, der stärker ist als unser Wille. Und von dem hat uns Jesus Christus befreit durch den Glauben an ihn. Also, das Neue Testament fängt einfach mal mit Erlösung an. Und wenn Gott dir etwas sagt, hey, ich will in dein Leben hineinreden, dann fängt er zuerst einmal mit Erlösung an. Dann stellt er nicht zuerst mal eine Bedingung. Hey, gib dir mal ein bisschen Mühe. Jetzt setzt du mal jemanden, gell? Hast du schon ein paar Mal gesagt? Sondern er fällt so an, dass er befreit, dass er erlöst. Und schon in diesen 10 Geboten haben wir das eigentlich drin. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Nicht umsonst heisst Jesus Jesus. Das ist griechisch eigentlich der Joshua. Das ist die griechische Übersetzung von Joshua. Und das ist der, der eben ins verheißene Land hineinführt. Und Jesus führt uns in das verheißene Land hinein. Er führt uns aus dem Sklavenhaus, von unserem eigenen Egoismus raus und in das verheißene Land hinein, in die Gottesbeziehung hinein. Dann das zweite Wort. Ich habe es da ein bisschen abgekürzt. Also, ihr seht, es ist ja recht klein, oder? Ich kann es nicht noch kleiner machen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Und dann kommt so das, geht es weiter wegen diesen Götterbildern. Und dann, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Da steht das in diesen 10 Geboten. Gott ist eifersüchtig. Jetzt können wir natürlich sagen, wow, also Gott, du hast glaube ich ein Problem. Also, oder es gibt ja Leute, auch so in Beziehungen, wo wir ein Eifersuchtsproblem haben. Also das heisst, wenn der Partner schon irgendwie sagt, du, ich habe mit dieser Person abgemacht, ich habe so eine Person, die mit Eifersucht zu kämpfen hat, also mit übertriebener Eifersucht zu kämpfen hat, das fast nicht stehen lassen, dass jetzt der Partner jetzt irgendwie da mit jemandem, vielleicht seine Frau mit einer Freundin geht, einen Kaffee nehmen. Sondern muss irgendwie nachspüren, ja, stimmt das wirklich? Also Gott ist nicht krankhaft. Gott ist sicher nicht so. Aber Eifersucht gehört zu wahrer Liebe. Also wenn jetzt meine Frau würde sagen, du, ich habe jetzt mal mit jemandem abgemacht, mit einem anderen Mann, weißt du, jemand in deinem Alter und ist eigentlich ein ganz interessanter Typ und ich gehe mit dem einen Kaffee nehmen. Dann würde ich sagen, aber hallo? Moment mal, hey, über das müssen wir zuerst mal reden. Das ist doch normal, was meinst du? Cold Brew, ja, meine Güte. Nicht einmal mit dem, hä? Dann würde ich sagen, ja, hallo, geht's noch? Also, Eifersucht gehört zur Liebe. Auch wenn es nicht krankhaft ist, das gehört zur Liebe. Das heisst, wenn Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott, dann sagt er damit, hey, ich habe dich lieb. Ich habe euch lieb. So wie du lebst, das macht etwas mit mir. Das ist ja krass, oder? Ich meine, da könnte man sagen, ja, also ein Gott, der das Universum geschaffen hat, also wir sind daran, das Universum irgendwie ein bisschen probieren zu erforschen, aber also ja, es übersteigt meine Kapazität bei weitem. Zum Glück nicht nur meine. Aber also der Gott könnte sich ja sagen, ja, also, was da, die Leute da auf der Welt macht, kann mir eigentlich egal sein. Sollen sie doch. Ich habe ihnen den Planet den Planet geben und sie sollen dem Sorge geben. Wenn sie dem nicht Sorge geben, sind sie selber schuld. Dann gehe ich zu einem anderen Planet und mache etwas Neues. Punkt. Könnt ihr, oder? Aber Gott sagt da, hey, ich habe ein Interesse an euch. Zuerst am Volk Israel, wo das erwählte Volk ist. Und aus dem Volk Israel ist Jesus geboren worden, wo eben die ganze Welt erlöst hat durch sein Tod am Kreuz. Und damit ist klar, Gott hat ein Interesse an dieser Welt und hat ein Interesse an dir. Und wie du lebst, das macht etwas mit ihm. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und darum müssen wir die 10 Gebote aus dem herauslesen. Also die 10 Gebote ist nicht irgendwie ein Kracher. Wusch, und dann bist du irgendwie erledigt. Sondern die 10 Gebote ist zuerst die Erklärung von der Erlösung und nach Erklärung, Gott hat uns lieb. Das, was wir mit unserem Leben machen, das macht etwas mit ihm. Das zeichnet einen Vater aus. Das zeichnet eine Mutter aus. Dass das, wie Kinder leben, etwas mit ihnen macht. Es ist ihnen nicht egal. Und dann kommt das Wort, das viele Leute ganz genau kennen. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Viele Christen kennen das sehr gut. Und zählen auch, oder? Dritte, vierte Generation. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich persönlich will mich einfach lieber ein bisschen mit 1000 Generationen beschäftigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben ein bisschen mehr Gewicht. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also Gott zeigt da, hey, die Beziehung, die du mit mir hast, wenn du in die Liebesbeziehung dich einklingst, dann hat das eine enorme Segenswirkung. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, oder? Tausende Generationen. Und ich frage mich darum manchmal, wie stark wir uns denn das mit der dritten und vierten Generation vorstellen. Wie gesagt, ich tue mehr an diesen Tausenden festhalten. Also aus dieser Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, sagt das Neue Testament, wird ein enormer Segen rausfließen. In unser Leben hinein und durch unser Leben. Und dann geht es weiter. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, wo das eben macht. Da habe ich mir dann mal sagen lassen, das ist der Grund, wieso wir jetzt fluchen. Und ich denke, ja, das macht absolut Sinn. Aber ich denke, in diesem Wort ist schon mehr enthalten. Ich denke, dort, wo Gott ausgesprochen wird, speziell jetzt auch Jesus Christus ausgesprochen wird, dort soll auch Jesus Christus drin sein. Dort, wo Jesus auf der Verpackung draufsteht, soll auch Jesus Christus in der Verpackung drin sein. Und ich glaube, das ist ein Grund, wieso die Gesellschaft so enttäuscht ist von Kirchen. Weil sie zu viel Mal erlebt hat, dass Heuchelei gelebt wird. Dass im Namen von Gott, manchmal auch im Namen von Jesus, irgendwie der Egoismus freie Bahn bekommt und nach einem Menschen missbraucht werden. Das ist für mich ein Missbrauch vom Namen von Gott. Und für mich ist das Wort ein Wort gegen Heuchelei. Und interessanterweise hat Jesus Heuchelei der Sauerteig der Pharisäer genannt. Und jetzt können natürlich alle sagen, oh, die Pharisäer, die sind sowieso durch den Wind gewesen. Oder? Wir Christen sind viel besser. Aber Pharisäer sind die Frommen zur Zeit von Jesus. Und das, was Jesus den Pharisäer gesagt hat, tun wir gut daran, das sehr ernst nehmen. Weil die Pharisäer sind in der Regel wirklich seriös religiöse Leute gewesen. Die haben es ernst gemeint. Etwa so ernst wie wir wahrscheinlich. Und die Probleme, die sie hatten, ähnliche Probleme haben wir auch als Anfechtung. Und eine Anfechtung ist Heuchelei. Und da sind wir alle herausgefordert, dass wir echt sind. Und dass wir nicht irgendetwas spielen, irgendein religiöses Schauspiel machen oder irgendwo etwas im Namen von Gott machen, wo in Wirklichkeit eigentlich nur unser Egoismus ist. Wo da wird einfach Türen einrahmen. Und dann kommt das Sabbatgebot. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Und das geht dann recht weiter. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und da geht es nochmal recht weiter. Also Sabbatgebot, das ist ein Geschenk. Darum feiern wir ja Sonntag. Eigentlich ist der Sabbat der Sabbat, das ist eigentlich der Samstag. Die Christen feiern das am Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Und das ist dann so, hat sich das eingebürgert in der Kirchengeschichte, dass dann mit der Zeit eben der Sonntag als Sabbat gefeiert worden ist. Für mich ist Sabbatgebot das Prinzip. Ich tue das Sabbatgebot nicht sklavisch einhalten. Also für mich ist nicht der Sonntag irgendwie, ja gut, für mich ist der Sonntag so oft Arbeitstag, ich sehe jetzt nicht, dass es so, dass man das so sklavisch müsste einhalten, dass man nicht im Spital dürfte als Pfleger oder als Arzt oder was auch immer arbeiten, weil dort in der Regel Schichtbetrieb ist. Oder von mir aus als Lokomotivführer oder was auch immer. Für mich ist der Sabbattag ein Schöpfungsrhythmus. Gott hat seiner Schöpfung einen Rhythmus verordnet. Und wir tun gut daran, in den Rhythmus hineinzukommen. Eben nicht sklavisch, aber in den Rhythmus hineinzukommen. Und jetzt, der Rhythmus ist so angelegt, da steht ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Das heisst, es geht um Beziehungspflege mit Gott. Also, wenn wir in einer Liebesgeschichte mit Gott involviert sind, eben der Gott, der eifersüchtig ist, weil er uns lieb hat, dann sollen wir eben die Liebesbeziehung auch pflegen. Jede Liebesbeziehung muss gepflegt werden. Es braucht Zeit. Und am besten macht man das irgendwie ab. Dass man nicht durch irgendwelche Umstände plötzlich einfach die Zeit nicht mehr hat. Und das tut da Gott mit seinem Volk machen. Er sagt, wisst ihr was, wir machen einen speziellen Tag, quasi eine Art Liebestag. So junge Ehepaare reden manchmal, also junge, sind wahrscheinlich auch nicht mehr so jung, aber es ist irgendwann mal so aufgekommen, vom Ehetag zu reden. Das war jetzt eigentlich so ein Ehetag. Also, ja, jeder siebte Tag ist eigentlich ein Ehetag, Ehetag mit Gott. Und jetzt ist es ein Schöpfungsrhythmus, das heisst, wir sollen da wie in einen Rhythmus hineinkommen. Und natürlich all die, die Schichtbetrieb haben, die kennen das, dass man da immer wieder aus dem Rhythmus rauskommt und wieder neu hineinfinden muss. Und das ist für den Körper gar nicht so einfach. Das ist eine Herausforderung. Weil der Mensch ist für den Rhythmus angelegt. Aber eben, wie gesagt, ich tue das nicht sklavisch einhalten, aber es ist mir klar, die Schöpfung hat einen Rhythmus. Und Gott will uns in den Rhythmus hineinbringen und es soll ein Rhythmus sein, der die Beziehungspflege sicherstellt. Beziehungspflege mit Gott. Das ist jetzt für mich die erste Gesetzestafel. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass es jetzt so war. Wir wissen einfach, es sind zwei Gesetzestafeln gewesen. Aber für mich ist das die erste Gesetzestafel, weil es da überall um Gott geht. Herr, dein Gott, Herr, dein Gott, Herr, dein Gott, Herr, dein Gott. Es geht überall um Gott. Interessanterweise fällt es unser Vater Gebet genau gleich an. Es geht zuerst einmal um Gott. Und nachher geht es dann um unser Brot. Und eben die 10 Gebote gehen auch zuerst einmal um Gott. Und jetzt kommt das, wie wir miteinander sollen umgehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und wenn man in der Bibel da nachliest, im Neuen Testament, was da wirklich genau gemeint ist, also als erstes ist einmal gemeint, dass man überhaupt die nächste, oder die, besser gesagt, die vorige Generation erhaltet. Also rein materiell, dass die einfach leben können. Wir leben jetzt in der Schweiz und da haben wir AV und wir haben die Pensionskasse, hoffentlich, oder wir sind sonst meistens im Alter so materiell abgesichert, manchmal besser, manchmal schlechter. Weltweit gesehen haben wir da wirklich materielle Vorrechte. Aber natürlich in dieser Pflege, die da beinhaltet ist, dass man eben den Eltern schaut, dass die können auch dann noch leben, wenn sie eben nicht mehr so arbeiten und krampfen können. In dieser Pflege ist natürlich auch eine Beziehung einhergegangen zu früheren Zeit, ganz natürlich. Und die Beziehung die wird wahrscheinlich auch nicht immer ganz sorglos und einfach gewesen sein. Und die Beziehung, in dieser Beziehungsgeschichte sind wir hundertprozentig, wenn unsere Eltern noch leben oder zumindest ein Elternteil leben. Ich für mich hatte da längere Zeit das Problem gehabt, vor allem mit meinem Vater. Mit meinem Vater ganz andere Werte gelebt hat und auch von mir ganz andere Erwartungen gehabt hat. Und gleich ist es eben gut, wenn man die Eltern ehren tut. Das war für mich wirklich nicht so einfach gewesen. Und ich habe das zuerst so ein bisschen abgetan, im Sinn von, ja, also er ist halt eben nicht Christ und er will jetzt halt, dass ich nach seinen Erwartungen lebe und das will ich nicht. Ich will meinen Weg gehen, mit Jesus gehen, ich will das, was ich von Gott erkenne, will ich auch leben. Und damit habe ich gemeint, ist das wie so alles ein bisschen klar und auch geregelt. Bis ich dann in einer Seelsorge dann gemerkt habe, dass ich meinen Vater, meinen lieblichen Vater, als Künstler eigentlich noch nie akzeptiert habe. Und dann habe ich ihn dann mal um Vergebung gebeten und er gesagt, ja, es tut mir wirklich leid, ich habe dich als Künstler nicht akzeptiert, dass meine Eltern sind schon lange geschieden gewesen und alles. Ich bin nicht so nah ihm gewesen. Aber das hat uns eingebrochen und dann konnte ich zumindest mit ihm immer wieder mal einen Kaffee nehmen und er hat angefangen, sich zu interessieren, auch für unsere Kinder. Und das hat mir viel bedeutet. Er ist dann später dann gestorben und für mich ist es einfach eine Genugtuung, dass wir die Kaffeezeit, auch wenn es nicht so viel gewesen sind, dass wir die auf jeden Fall haben. Wie wir mit unseren Elternteilen umgehen, das ist schon noch krass. Also das irgendwie macht das mit uns etwas. Darum denke ich, ist es nicht umsonst, dass das Gebot ist, wo da eine Verheißung hat. Es ist eigentlich die erste Verheißung, nicht von dem ganzen Gebot, weil die erste Verheißung ist da, aber es ist die erste Verheißung von der zweiten Gebotstafel, von der zweiten Gesetzestafel. Und in der zweiten Gesetzestafel, das werden wir sehen, da geht es jetzt eben darum, wie wir untereinander Beziehung leben. Da kommen die ganz bekannten Worte, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus tut dann die ganz bekannten Worte in der Bergpredigt noch vertiefen. Und für ihn fällt das Töten eigentlich schon mit dem Wutausbruch an. Macht ja Sinn, oder? Weil im Buch der Sprüche steht, dass wir mit unseren Worten Leben kaputt machen können. Und das hast du sicher auch schon erlebt. Mit Wort kann man Leute fertig machen. Und wenn man mit Wort Leute fertig machen kann, dann macht es ja Sinn, dass Wutausbrüche in die Kategorie Töten hineingehen. Und dann ist es natürlich gut, Gott sei Dank haben wir einen Gott, der uns vergibt. Wenn man eben so Geschirr verschlagen hat mit Wutausbruch, dann ist es gut, wenn wir wirklich uns auch entschuldigen und auch uns von Jesus Christus neue Vergebung schenken lassen, dass sein Blut uns reinwaschen darf, neu. Und dann sagt Jesus, gut, wieder aufstehen und weiter geht es im Training, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, eben uns immer mehr in das Bild kann verändern kann, wo Gottes Wille ist. Jesus tut auch Ehebrechen in der Bergpredigt so erklären, der Ehebruch fängt schon viel früher an. Der fängt an in unseren Gedanken. Darum ist in unserer Jüngerschaft mit Jesus ganz wichtig, was geht eigentlich in unserem Kopfkino ab. Und dass wir das Kopfkino ernst nehmen und dort, wo wir merken, jetzt komme ich auf eine falsche Spur, dass man dort die Gedanken abschneidet. Jesus hat das ziemlich krass gesagt. Er hat gesagt, wenn ich das rechte Auge zur Sünde verführe, dann reiss es aus und wirf es weg. Würde ich nicht machen, weil das linke Auge wird wahrscheinlich genau gleich den Gedanken senden können. Wenn du das auch ausreißt und wegrührst, dann wirst du merken, dass der Gedanke wahrscheinlich genau gleich ihr leidiges Spiel machen könnte. Es ist sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass Jesus nicht wirklich das wörtliche Auge gemeint hat, sondern auf eine krasse Art und Weise, zum Beispiel wie es im Buch der Sprüche mehrmals vorkommt, auf eine krasse Art und Weise uns zeigt, hey, schneid die falschen Gedanken ab. Schnitt. Fertig. Wie viele Mal habe ich als junger Mann, so mit 18, 19, 20, 21, 22, wie viel Mal habe ich mir halblaut gesagt, fliehet die Unzucht. Gedankenschnitt durch das Wort Gottes. Du sollst nicht stehlen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Denn du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Das ist für mich nicht nur das Gebot, dass wir nicht lügen sollen, sondern es ist eigentlich auch ein Gebot gegen Korruption. Was ist Korruption? Nichts anderes, als dass man jemanden zahlt, dass er ein falsches Zeugnis sagt. Das ist Korruption. Und Korruption macht ganze Länder kaputt. Macht die Gesellschaft kaputt. Und Gott zeigt uns, dass wir, wenn wir nach seinem Willen leben, uns davon fernhalten. Und dann kommt das letzte Gebot. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Also denke ich, bei Rind und Esel sind wir relativ safe. Aber es ist ein Gebot vom Begehren. Und das ist schon ziemlich krass. Eigentlich alles, was wir da haben, oder fast alles, was wir da haben, fängt doch irgendwie mit Begehren an. Das meiste. Die meisten Sünden fangen mit Begehren an. Und so endet die 10 Gebote mit diesem Gebot. Und das lässt uns ganz nachdenklich zurück, weil wir wie merken, wow, okay, es fällt mit den Gedanken an. Und das sind die 10 Gebote, die der Mose mit diesen 2 Steintafeln eben zum Volk Israel gebracht hat. Das sind die 10 Gebote, die der Jesus in der Bergpredigt aufnimmt und vertieft. Und das sind die 10 Gebote, die Jesus auf eine Art und Weise erfüllt, wie es wahrscheinlich niemand im Alten Testament sich hätte vorstellen können. Dass nämlich da eine Erlösung kommt, die unvorstellbar ist. Und wir, die zur Zeit des Neuen Testaments leben, wir dürfen das wissen, weil wir das Neue Testament haben. Und der Gott, der diese Worte an Mose gegeben hat, der Gott wohnt durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, in unserem Herz. Sagt Jesus selber. Durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, der in unserem Herz Wohnung nimmt, durch den Glauben an Jesus. Und wenn der Gott eben in unserem Herz wohnen kann, ich rede nicht von Vegetieren, sondern von wohnen, wenn er wohnen in unserem Herz, dann wird er das, was da steht, die Willensabsicht von Gott, die wird er in unserem Leben wirksam werden lassen. Und jetzt gibt es etwas Wichtiges zu beachten. Wenn du da Schwierigkeiten hast, dann ist wichtig, dass du nicht da probierst, aus eigener Kraft irgendwie etwas zu korrigieren. Sondern du musst immer da anfangen, bei der Gottesbeziehung. Das heisst, die 10 Gebote muss man von links nach rechts lesen. Gottesbeziehung, wenn die in Ordnung ist, erst dann wirst du das können leben, was da steht. Und du wirst es nicht aus eigener Kraft können leben, sondern du wirst es nur können leben, wenn der Geist Gottes in dir wohnen darf und der Geist Gottes dein Leben prägen darf. Die Bibel nennt dann das Geistesfrucht. Und da gibt es noch sehr viel dazu zu sagen, wie der Geist Gottes redet. Ich hätte noch gerne einen zweiten Punkt gebracht, aber ich weiss irgendwie, das liegt nicht mehr drin. Aber ich bin mega... du weißt nicht, wie lange der zweite Punkt geht. Das war jetzt herzig, der Eva hat pssst gemacht. Ja, es gibt wirklich noch viel zu sagen. Und ich freue mich mega auf das Weekend mit euch. Wir werden die 10 Gebote noch mehr können dann anschauen und werden feststellen, wie viel im Neuen Testament eigentlich auf die 10 Gebote Bezug nehmen und wie viel dass man im Neuen Testament ganz neu verstehen kann, wenn man die 10 Gebote so dargestellt hat. Aber das Allerwichtigste, zumindest für die, die vielleicht nicht das Wochenende mitkommen, das Allerwichtigste ist, dass Jesus Christus durch den Geist Gottes in unserem Herz Wohnung nimmt. Und mit seiner Kraft, mit seiner Liebe unser Herz prägen tut. Und das ist das, was mein Leben verändert hat. Und dann dürfen wir erleben, dass es eben kein Krampf ist, nach diesem Gebot auf der rechten Seite zu leben. Sondern weil man aus dieser Liebesbeziehung durch Jesus Christus mit Gott dem Vater lebt und aus seiner Kraft dann eben da darf die Liebe in die Hotels hineinbringen, an den Arbeitsplatz hineinbringen, aber natürlich zuerst in die Ehe hineinbringen und in die Familie hineinbringen. Ich bete. Herr Jesus, wir sagen dir von ganzem Herzen danke, dass du gekommen bist, um die Schrift zu erfüllen. Du hast das Gesetz Gottes nicht aufgelöst, sondern du hast gesagt, du bist gekommen, um es zu erfüllen. Und danke für die Fülle, die nun schon in diesen 10 Geboten drin sind, wo man manchmal einfach wie abtönt als Altes Testament, wo quasi für Christen nichts mehr zu sagen hat. Doch das hat sehr viel zu sagen, weil du bist gekommen, um das zu erfüllen. Und danke, Jesus, dass wir durch den Glauben an dich dürfen den Geist Gottes in unserem Herz haben. Und wir laden dich hier, Jesus, dass du in unserem Herz wohnen darfst. Wohnen, nicht vegetieren. Wohnen. Ist vielleicht jemand da, wo sich sagt, hey, ich will Jesus wohnen lassen in meinem Herz. Einfach neu wohnen lassen, nicht vegetieren lassen. Nicht so, dass einfach ich sage, was Sache ist und quasi der Geist Gottes muss einfach muss meine Pläne segnen, sondern wohnen lassen. Ist jemand da, der sagt, hey, ich will Jesus mit dem Heiligen Geist in meinem Herz, Jesus in meinem Herz, ganz neu Raum geben, wohnen lassen. Dann bitte ich einfach streck die Hand auf, damit ich für dich beten kann. Danke, Herr Jesus, dass du die Hände gesehen hast. Und Herr Jesus, jetzt in deinem Namen segne ich ganz besonders all die Personen, die die Hände hochgehabt haben. Herr, sie laden dich ein, dass du in ihrem Herzen sollst wohnen. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch deine feine Stimme vom Geist Gottes zu ihnen reden tust, zu ihrem Herz reden tust. Und dich ihrem Herz mitteilen tust. Vielleicht gerade heute Nacht durch einen Traum oder einfach durch die Sprache von ihren eigenen Gedanken, die du, Herr Jesus, kannst brauchen, um sie mit deinen Gedanken zu füllen, bitte ich dich, dass du reden tust. Dich ihnen offenbaren tust. Ja, dass du in ihren Herzen kannst wohnen.